Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch.
Liebe Gemeinde, ich freue mich, euch heute wieder zu unserem Gottesdienst begrüßen zu können. Sind es nicht verrückte Zeiten? Wenn man zum Gottesdienst geht, muss man vorneweg einen Zettel ausfüllen. Viele sind wahrscheinlich auch so ein bisschen, ich sag mal, gedämpfter Stimmung. Man weiß nicht so richtig, was kommt denn noch? Wird es noch schlimmer? Wird es besser? Mit den Kontaktbeschränkungen ist man ja oftmals auf sich allein gestellt. Wie gern würde man doch mal Leute einladen oder besuchen, und man darf es eigentlich nicht. Es macht einen traurig, mich persönlich. Und als ich heute Morgen die Losung gelesen habe für den heutigen Sonntag, dachte ich, Mensch, Gott spricht zu uns. Da steht nämlich in Nehemia 8, Vers 10, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wir dürfen wissen, wir haben einen Gott, zu dem wir uns hinwenden können und der uns trotz aller Unsicherheit und so weiter Freude geben will. Wir sollten uns das immer wieder bewusst machen, dass es jemand gibt, an dem wir uns wenden können, der für uns da ist, auch wenn wir vielleicht alleine sind hier. Mit diesem kurzen Text aus der Losung, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke, möchte ich uns einen gesegneten Gottesdienst wünschen.
Ich lade ein, dass wir miteinander beten. Hab Dank, Herr, dass wir zusammenkommen können in diesem Gottesdienst, in Freiheit. Dass es uns auch in diesen Tagen gelingt, in manchen wohlüberlegten Punkten Gemeinschaft zu haben unter deinem Wort. Und wir freuen uns über jeden, der da ist. Lass uns in Fröhlichkeit diesen Gottesdienst feiern, deine Kinder sein. Sei du mit deinem Geist gegenwärtig hier in unserer Mitte. Amen.
Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht Johannes im zweiten Kapitel. Am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit eingeladen. Und als der Wein ausging, sprach die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sprach zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Und es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er sprach zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Christus.
Was für eine Zeit ist das, die wir haben im Augenblick? Diese Woche ist Allianz Gebetswoche. Es ist Zeit zum Beten. Und es ist Zeit zum Glauben, zum Gottvertrauen. Lasst uns das gemeinsam tun. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Sie müssen noch einen Augenblick warten, bis die Brille wieder klar ist. Dann. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Aus Markus 2. Die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten viel. Und es kamen einige, die sprachen zu ihm und fragten: Warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer und deine Jünger fasten nicht. Jesus sprach zu ihnen: Wie können die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten an jenem Tage. Niemand flickt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid. Sonst reißt der neue Lappen vom alten ab und der Riss wird ärger. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der Wein die Schläuche und der Wein ist verloren und die Schläuche auch. Sondern man soll neuen Wein in neue Schläuche füllen. Lasst uns in der Stille beten. Hilf, Herr, und segne. Reden und hören. Leite uns durch deinen Geist zu deiner Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, es geschehen manchmal seltsame Dinge. Wir feiern Gottesdienst, einen ganz normalen Gottesdienst. Und trotzdem sitzen Leute in der ersten Reihe. Wie ist denn das möglich? Ich freue mich darüber. Es sind die besten Plätze. Allein, Sie werden gemerkt haben, dass wir die Brüstung vorne weggelassen haben. In der Hoffnung, dass sich niemand aus Unachtsamkeit die Beine bricht. Das wäre schön. Ein in der Meditation erfahrener Mann wird einmal gefragt, warum er trotz so vieler Beschäftigungen, die er hat, immer so ganz und gar bei der Sache sein könne. Er antwortet: Wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich spreche, dann spreche ich. Und im Blick auf den heutigen Predigtext könnten wir vielleicht ergänzen: Wenn ich feiere, dann feiere ich. Die Fragesteller staunen ein wenig über die Antwort, sagen dann aber: Das tun wir doch auch. Aber was machst du denn darüber hinaus? Er antwortet wieder: Wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich spreche, dann spreche ich. Wenn ich bete, dann bete ich. Und wieder sagen die Leute: Das tun wir doch auch. Und er sagt: Nein, wenn ihr betet, dann seid ihr eigentlich schon wieder bei euren Geschäften. Wenn ihr sitzt, dann steht ihr doch eigentlich schon längst wieder auf. Wenn ihr steht, dann lauft ihr schon, und wenn ihr lauft, dann wähnt ihr euch schon am Ziel. Ich denke, nicht wenige von uns kennen diesen Text, der wird immer wieder mal gerne zitiert in Predigten, aber auch in anderen Reden. Auch vertont worden ist er mehrfach. Die Frage ist also: Wo sind Sie denn heute Morgen? Der Benjamin ist neben mir. Benjamin, du musst eigentlich noch mal so 50 Zentimeter rüberrücken. Du bist mir zu nahe. Du darfst so nah an mich gar nicht ran. Nö. Also die Frage ist: Wo sind wir heute? Sie und ich. Sind wir eigentlich schon in der Kirche angekommen? Oder hängen Sie vielleicht noch ein wenig zu Hause? Hängen Sie vielleicht, denken Sie noch ans schöne Frühstück? Oder hängen Sie noch den Träumen dieser Nacht nach? Sind Sie jetzt hier in diesem Gottesdienst und jetzt bei dieser Predigt? oder denken sich schon ans Mittagessen? Gehen in Gedanken vielleicht schon die Termine der neuen Woche durch? Was kommt da wohl alles wieder auf mich zu? Wo sind wir am Anfang dieses neuen Jahres? Noch bei den vorsichtig tastenden Schritten? Das Jahr ist ja gerade mal erst 2, 2,5 Wochen alt. Freuen Sie sich auf die vielen Möglichkeiten und auf die ungefüllten Kalenderblätter? Oder bin ich schon weiter? Ist das neue Jahr schon im Alltag wieder ganz und gar untergegangen? Lasse ich mir Zeit mit der Zeit oder eile ich voraus? Überlege ich heute schon, welche Katastrophen morgen über mich hereinbrechen könnten? Nach dem Krankenhausaufenthalt im letzten Jahr, was wird wohl dieses Jahr kommen? Die Jünger des Johannes sind offenbar auch schon einen Schritt voraus. Oder sie hinken hinterher wie die Pharisäer, die ihre Felle davonschwimmen sehen. Ihre Gesetze sind in Gefahr. Wer macht es denn nun richtig? Die, die fasten oder die, die feiern? Jesus sagt, jetzt ist Zeit zum Feiern. Jetzt ist der Bräutigam da. Da können wir nicht fasten, auch wenn im Kalender Fasten steht. Die alten Schläuche lasst zu Hause. Den Wein, den ich einschenke, den müsst ihr neu und frisch genießen. Zieht euer Festgewand an, lasst euer Flickwerk zu Hause, denn siehe, ich mache alles neu. Lasst euer eingefahrenes Denken hinter euch. Heute ist kein grauer Alltag, denn ich bin bei euch. Im Evangelium, das wir gehört haben, das der Christoph uns gelesen hat, nehmen wir teil an einer Hochzeit. Jesus in Kana, Braut und Bräutigam und die Gäste feiern. Sie feiern, bis der Wein zur Neige geht und das vorzeitige Ende der Feier eingeläutet wird. Sie haben keinen Wein mehr, sagt die Mutter Jesu. Mehr sagt sie nicht. Ich denke, sie weiß und sie ahnt etwas davon, dass in der Nähe Jesu die Freude am Leben kein Ende hat. Und der neue Wein, heißt es im Evangelium, schmeckt sogar besser als der alte. Jesus offenbart Gottes Herrlichkeit bei dieser Hochzeit in Kana. Er gibt dem Fest seinen Glanz zurück. Die Feier wird nicht vorzeitig unterbrochen oder gar gänzlich abgebrochen, denn es gilt, wenn ich feiere, dann feiere ich. Und Jesus findet Wege und Möglichkeiten, das Feiern nicht vorzeitig enden zu lassen. Jesus ist einer, der feiern kann. Er gehört nicht zu denen, die uns die Lust am Leben vergällen wollen. Er ist selber einer, der mitten im Leben steht. Aber Jesus kennt natürlich in seinem Leben auch Zeiten des Fastens. Er fastet selbst 40 Tage in der Wüste. Trotz Hunger lässt er sich nicht vom Teufel verführen, gegen die Ordnungen der Schöpfung aus Steinen Brot zu machen. Er widersteht der Versuchung, am Tempel seinen Glauben zu demonstrieren. Er stürzt sich nicht von der Zinne des Tempels. Er widersteht sogar dem Angebot des Teufels, Herrscher über alle Reiche der Welt zu werden. Und als er dann aus der Wüste zurückkehrt und seine Jünger sammelt, da treten alle alten Ordnungen in den Hintergrund. Denn jetzt gibt es kein Fasten mehr. Da hat einer die Durststrecke hinter sich gebracht. Er hat sie überstanden, die Zeit der Wüstenwanderung. Sollte der nicht allen Grund haben, jetzt auch die Fülle des Lebens zu genießen? Aber so einfach ist das eben nicht. Wenn es da einem zu gut geht, dann finden sich schnell auch die Neider, die es ihm missgönnen. An der Pforte zum Paradies stehen die Gerechten, eng gedrängt. Da ist wahrscheinlich keine Pandemie. Die dürfen noch eng gedrängt stehen, trippelnd vor Ungeduld, begierig einzutreten, ihrer Plätze gewiss. Und dann entsteht plötzlich Unruhe unter ihnen. Was? Der auch? Dem wird auch vergeben? Sie mucken auf. Empörte Rufe. Sollen wir uns dafür im Leben gequält haben? Wenn wir das gewusst hätten. Sie protestieren und Schmährufe gegen Gott werden laut. Und in der gleichen Sekunde schlägt ihnen die Tür zum Himmel vor der Nase zu. Das ist schon eine ärgerliche Situation. Da gibt es eine Ordnung, seit vielen Jahren ist sie in Kraft, eine gute und bewährte Ordnung. Die Pharisäer und auch die Johannesjünger halten sich dran, denn so gehört sich das nun mal. Zu bestimmten Zeiten wird gefastet. Punkt. Und dann kommt einer, der alles anders macht. Dann kommt einer, der sich leicht macht, das Leben genießt, statt es zu erleiden. Ist denn das gerecht? Darf das sein? Im Mittelalter haben sich mitunter Mönche selbst gegeißelt, haben sich den Rücken wund geschlagen. Andere sind ihre Pilgerwege mit Erbsen in den Schuhen, und zwar, nur dass wir uns klar verstehen, das sind rohe Erbsen gewesen, harte Erbsen, keine gekochten. Mit gekochten Erbsen ist das leicht, aber mit rohen, harten, getrockneten Kerzen. Also die haben sich in ihre Schuhe solche Erbsen hineingetan. Warum? Damit der Weg schwerer wird. Damit jeder Tritt wehtut. Die Idee, die dahinter steht, geht auf ein Pauluswort zurück. Im Römerbrief heißt es, ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Und damit, das war jetzt der Gedanke, der daraus erwuchs, damit die Herrlichkeit auch wirklich recht prächtig ausfällt, hat so mancher Mönch sein Leiden auf dieser Erde eigenmächtig noch ein bisschen vergrößert. Aber so können wir mit Gott nicht umgehen. Solch einen Handel macht er nicht mit. Unser Predigttext ist Einladung, das zu tun, was dran ist. Zu feiern, wenn Zeit zum Feiern ist. Zu trauern, wenn Zeit zum Trauern ist. Abstand zu halten, wenn es Zeit ist, Abstand zu halten. Beten, wenn es Zeit ist zu beten. Die Trauer fragt nicht nach dem Kalender. Sie lässt sich nicht vorausplanen. Sie fordert ihr Recht, wo der Tod uns nahe kommt. Ich weiß ja, mancher sehnt sich nach Festen und Feiern in dieser Zeit. Und das kann wohl jeder verstehen. Vor allem die jungen Leute. Und mancher nimmt sich auch die Freiheit, sagt nur, ich feiere einfach. aber es ist eben im Augenblick nicht die Zeit zum Feiern. Wir dürfen glauben, wir dürfen hoffen, dafür ist Zeit. Hoffen, dass die Zeit des Feierns kommen wird. Aber wir sollen uns auch jederzeit bewusst sein, dass sie noch nicht da ist. Die Zeit der Zurückhaltung ist da. Die Zeit des Gebetes ist da. Hast du dir, also nicht nur in dieser Woche, sondern hast du dir in diesen zurückliegenden Monaten genug Zeit zum Beten genommen? Wenn nicht, dann nutze die nächsten Wochen. Es ist immer noch Zeit zum Beten. Und es ist immer noch Zeit zur Achtsamkeit. Wenn die Zeit des Glücks, der Freude, der Liebe, der Fülle, des Lebens da ist, dann werden wir auch all das wieder leben. Unser Predigttext ist eine Mahnung gegen falsch verstandene Frömmigkeit, gegen einen Glauben, den ich in eine allzu enge Form presse. Manchem Glauben ist dabei schon die Luft ausgegangen und es ist von ihm nicht viel mehr übrig geblieben als die Form. Von Formen allein aber können wir nicht leben. An den Schluss der Predigt möchte ich ein Gebet stellen. Von einer Afrikanerin ist es überliefert. Die betet: O Gott, seit Jahren zeige ich ein christliches Gesicht. Aber du, der du auf dem Grund der Herzen liest, du siehst, wie es damit bestellt ist. Du siehst, dass ich ein gesprungener Kochtopf bin. Und weil der Riss da ist, fließt alles rasch wieder weg, was du mir gibst. O Gott, wirst du diesen Riss wieder ausbessern? Ach nein, ein gesprungener Kochtopf kann nicht geflickt werden. Mache aus mir einen neuen Kochtopf, der durchs Feuer geht, ehe er dient. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen. Ein paar kurze Hinweise. Das Dankopfer, das wir heute erbitten, ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Ich muss fragen, heute Kindergottesdienst? Ja. 11 Uhr. Hier in der Kirche. Und nächsten Sonntag ist wieder um 9 Uhr Gottesdienst und um 11 Uhr auch wieder Kindergottesdienst hier. Die Gruppen und Kreise müssen im Augenblick weitestgehend noch entfallen. Auch da hoffen wir, dass wir also keine Bibelstunde am Mittwoch, auch sonst Konfirmandenstunden im Augenblick nicht. Konfirmanden, jedenfalls die der 8. Klasse, kriegen in der jetzt beginnenden Woche einen Brief, wo es nochmal um Konfirmation gehen wird in diesem Jahr und was wir uns dazu denken. Der Wochenspruch: Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Lasst uns aufstehen und Fürbitte halten für die Verstorbenen unserer Gemeinde. Aus unserer Gemeinde verstorben und christlich bestattet wurde Frau Karin Gabriele Most, geborene Unger, im Alter von 58 Jahren. Herr, unser Gott, wir danken für dieses Leben, das an manchen Stellen so seine Schwierigkeiten hatte. Aber du hast es hindurchgetragen, durch all diese Jahre hindurch. Wir bitten dich für die Familie, für die, die zurückbleiben und traurig sind. Wir bitten dich, Herr, dass du Trost gibst. Wir bitten dich, Herr, dass du die Leere füllst und dass dein Wort jetzt in diesen Tagen und Wochen allen zum Heil wird. Dir sei Lob und Preis. Amen. Vielen Dank. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Die Kirchvorsteher dieser Art sind, bitte ich nach dem Gottesdienst hier vorne noch mal kurz zusammenzukommen. Ja. Sie dürfen noch mal aufstehen. Ja, das hilft auch, die Knochen ein bisschen in Schwung zu kriegen. Lasst uns miteinander Fürbitte halten. Ich danke dir, Herr, dass du uns nachgehst. Bis in die Winkel, selbst bis in die Abwege unseres Lebens. Wir danken dir für die Zeichen deiner Nähe, deretwegen wir aufatmen können in unserer Geschichte. Wir rufen dich an, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich auch in Zukunft über uns Menschen auf dieser gefährdeten Erde. Hilf uns, gerufen von deinem Sohn, mit Leib und Seele deine Barmherzigkeit und Güte zu bezeugen. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Hilf uns und hilf allen, die die Zukunft fürchten, dass wir gemeinsam Vertrauen lernen. Hilf denen, die gescheitert sind, dass sie neu beginnen können. Allen, die zweifeln, hilf, dass sie nicht verzweifeln. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Allen, die sich verloren fühlen, hilf, dass sie ein Zuhause finden. Die, die hungern, denen hilft es, ihnen Menschen begegnen, die ihre Hände öffnen, damit sie wieder satt werden. Die, die keinen Sinn mehr sehen, dass sie bewahrt werden vor Resignation. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Das bitten wir, Herr, dass an hellen und an dunklen Tagen du niemanden aus deinen Händen fallen lässt. Führe alles Leben heim zu dir. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hin unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Vielen Dank an die Peggy, uns allen einen gesegneten Sonntag. Gott befohlen.